Ja, liebe Schwestern und Brüder, da komme ich extra nach Aachen, um mal in einer großen Gemeinde zu predigen. Und dann ist Weihnachten kein gutes Datum. Andreas, wir müssen mal einen Kanzeltausch im Sommer machen. Aber dann seid ihr alle im Urlaub, ne? Egal. Wo zwei oder drei zusammen sind, da ist der Herr mitten unter ihnen. Wir wollen ja, uns miteinander freuen an diesem Weihnachtsfest, dass wir hier zusammen sind und dass Jesus seine Gegenwart verheißen hat. Grüße aus Übach-Parenberg natürlich auch von mir. Ja, Weihnachten. Wann ist das denn eigentlich? Wann ist denn eigentlich Weihnachten? Die Frage hören Eltern in der Adventszeit öfter von ihren Kindern. Ne? Wann ist denn endlich Weihnachten? Weil dann gibt es Geschenke und was Leckeres zu essen. Das kann nervig sein. Aber wir sollten uns die Frage auch mal ernst stellen, wann ist denn eigentlich Weihnachten? Mag manch einer denken, die Frage ist aber irgendwie ein bisschen doof, weil wann Weihnachten ist, das steht ja im Kalender. Ne? Weihnachten steht im Kalender. Gestern war der 25. Dezember, das ist der Weihnachtstag. Heute am 26. Dezember ist auch noch Weihnachten. Aber inzwischen ist für viele eigentlich der 24. Weihnachten und auch nur noch Weihnachten, wie man auch wieder sieht. Ne? Wann ist eigentlich Weihnachten? In unseren Gemeinden könnte man sagen, wenn Bruder Reichert und Bruder Böhme Kanzel tauschen, dann ist Weihnachten. Aber bleiben wir mal beim Kalender. Für die orthodoxen Christen ist Weihnachten erst in zwei Wochen, am 6. und 7. Januar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es die Baptisten in Russland zum Beispiel halten, ob die jetzt oder in zwei Wochen feiern, kommt wohl auf den Kalender an. Ganz früher bei den ersten Christen, die Jesu Geburt feiern wollten, waren auch verschiedenste Weihnachtstermine im Umlauf. Es gab mal einen Termin im April, einen im Mai und einen im November. Ja, aber wie schon gesagt, für die meisten Kinder beginnt Weihnachten dann, wenn es Geschenke gibt. Und viele Erwachsene sagen, wenn der Stress nachlässt und alle Vorbereitungen wirklich abgeschlossen sind, dann kann Weihnachten kommen. Und wenn wir den Einkaufsleiter bei Aldi oder Lidl fragen würden, wann Weihnachten ist, dann sagt er wahrscheinlich so direkt nach den Sommerferien, wenn wir die Lebkuchen schon so langsam ins Sortiment nehmen. Aber nochmal im Ernst, wann soll denn jetzt Weihnachten sein? Der Predigtext, den ich für den heutigen zweiten Weihnachtstag ausgesucht habe, meine ich, hilft uns bei dieser Frage weiter. Ein Vers aus dem 2. Korintherbrief im 8. Kapitel, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Da schreibt Paulus, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, da ist aber von einem Weihnachtstermin jetzt auch nicht die Rede. Und vor allem ist das eigentlich überhaupt kein Weihnachtstext. Ne? So, das hätten wir jetzt vielleicht nicht erwartet am zweiten Weihnachtstag, 2. Korinther 8, Vers 9. Da lesen wir ja hier nichts vom nichts vom Stall von Bethlehem, nichts von der Krippe, von den Hirten. Paulus schreibt knapp und trocken von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist schon ein bisschen abstrakt. Ich denke auch für langjährige Christen, man muss erst mal überlegen, ne? Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da muss man mal nachdenken, was das eigentlich meint. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Es gibt Leute, die haben es da einfacher. Haben wir Spanier oder Italiener hier? Nee, ne? Aber wenn welche hier wären, könnten die sagen, das ist uns viel näher, dieses Wort Gnade. Das sagen die mehrfach am Tag, mindestens. Weil die sich so bedanken, ne? Die sagen gracias oder grazie, ja? Wenn sie sich für irgendwas bedanken. Jetzt stell dir vor, an Weihnachten, ne? Du gibst ein Geschenk, hier dein Geschenk, und dann sagst du, oh Gnade, tausend Gnade, tausendfach Gnade. Wäre völlig richtig, auch wenn es auf Deutsch ein bisschen komisch klingt, Aber es wäre völlig richtig. Und die Spanier oder Italiener, die sagen das so. Wir sagen halt Danke, aber wir könnten auch Gnade sagen, weil es nämlich genau das bedeutet. Gnade bedeutet, wenn mir irgendetwas geschenkt wird, wenn irgendetwas für mich bestimmt ist, dann ist das Gnade. Und wenn Paulus von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus spricht, dann heißt das nichts anderes, als wir haben etwas von Jesus Christus geschenkt bekommen. Und was wir von Jesus Christus, unserem Herrn, bekommen haben, davon redet Paulus im zweiten Abschnitt, wenn er schreibt, um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Dass Jesus Christus arm wird, das ist also seine Gnade, sein Geschenk an uns. Wie sollen wir uns das vorstellen? Wenn Menschen sich Gott vorstellen, dann immer reich. Wenn Menschen sich Gott vorstellen, dann immer reich. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass Gott im Himmel auf einem Sack voll Geld sitzt, sondern Gott ist deswegen reich, weil er eben völlig anders gedacht wird als Menschen. Gott ist der ganz andere und dann muss er eben anders sein als Menschen. Gott und Mensch haben eigentlich auch nichts miteinander zu tun. Und dann ist auf der einen Seite gedacht eben Gott in seinem Reichtum. Der hat alles, der braucht nichts. Er herrscht in Ewigkeit, in Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite eben die Menschen. Die sind arm, die sind bedürftig, die leiden, die sind vergänglich. Philosophen haben den Menschen mal so definiert als Mangelwesen. Und ich denke, das gilt auch hier in unserem reichen Aachen. Das gilt wahrscheinlich auch für euch. Ich glaube nicht, dass ihr Menschen seid, die sagen können, ich brauche nichts. Eben hat jemand gesagt, es ist schön, mal eine Weile nichts zu essen. Warte mal noch 8 Stunden, dann knurrt der Magen wieder. Wir brauchen immer irgendetwas. Uns fehlt immer irgendetwas. Und dann ist Gott eben der, der alles hat und der nichts braucht. Und wir Menschen sind die, die immer etwas brauchen. Und nun schreibt Paulus, dass Jesus Christus arm wird. Und dann geschieht genau das, was in allen anderen Religionen eigentlich undenkbar ist, dass Gott die Trennung überwindet zwischen sich und den Menschen. Dass Gott es nicht dabei belässt, einfach nur ein paar freundliche Worte zu den Menschen zu sprechen, wie das im Islam ja letztlich so ist. Gott schenkt den Menschen ein Buch. Lest mal. Er lächelt auch nicht nur mitleidsvoll vom Himmel herab, so wie wir das von Buddha-Statuen kennen, will niemandes Gefühle verletzen, aber ich finde das manchmal schon eher so ein bisschen zynisch auch. Ne? So Buddha in seiner Vollkommenheit lächelt herab auf die Menschen. Er hat es ja geschafft, ja, und wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Der Gott, an den wir glauben, der handelt völlig anders. Er macht sich auf den Weg zu uns. Er kommt in Jesus Christus in diese Welt. Und zwar in Bethlehem im Stall kommt er zur Welt. Er verlässt seine Herrlichkeit und wählt in Jerusalem nicht den Thron, sondern das Leiden. Er verlässt seine Ewigkeit und erduldet auf Golgatha den Tod. Und warum? Das macht Gott nicht, weil er mal was Neues ausprobieren wollte oder weil er doch mal seine Macht zeigen wollte, sondern er macht es einzig und allein darum, weil er uns lieb hat. Weil Gott die Menschen lieb hat. Deswegen wird er arm und wird in Jesus Christus ein Mensch. Und das muss man sich mal ganz praktisch so vorstellen. Da kommt der ewige, allmächtige Gott in die Welt als Baby. Und dann liegt da so ein Windelpupser und hat Hunger und ihm ist kalt. Ne? Ein Mängelwesen, ein Häufchen Mensch, das ganz viel Zuwendung braucht. Das muss man sich mal so klar machen bei all der Feierlichkeit an Weihnachten. Ne? Ich muss mal riechen hier. Es riecht hier aber auch nicht nach Weihnachten, Andreas. Ne? Ich habe deine Predigt gehört. Andreas hat gesagt, wie riecht Weihnachten eigentlich? Und Weihnachten riecht, sagt er, eigentlich nicht gut. Weil das hat was mit dem echten Leben zu tun. Und da waren Hirten, die kamen aus dem Stall und die rochen auch so. Ne? Und wenn wir die Geburt des Heilandes feiern, dann liegt da ein Menschenkind in den Windeln und schreit und hat Hunger und es ist ihm kalt und man muss sich um ihn kümmern. Und wir dürfen doch wissen, dass das der allmächtige Gott ist. Um euretwillen ist er arm geworden. So schreibt Paulus. Und setzt noch eins drauf, wenn er fortfährt, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Von einem Tausch redet Paulus hier. Jesus Christus tauscht mit uns. Er wird arm, damit wir reich werden. Und wie sollen wir uns das vorstellen? Vielleicht mit Hilfe eines Beispiels. Kennt ihr das Kartenspiel Uno? Kennt das jemand? Doch, es wird genickt, ja. Ich habe ja mal gedacht, das wäre was ganz Christliches, weil ich kannte das nur aus christlichen Jugendgruppen, aber es ist eigentlich ein ganz normales Spiel, war aber in der christlichen Jugendgruppe, in der ich war, sehr, sehr beliebt und ich habe immer verloren. Aber das ist ein anderes Thema, das ging mir irgendwie zu schnell. Ich wollte euch ja was deutlich machen damit. Also das Spiel Uno, das Kartenspiel Uno, ganz interessant. Da geht es darum, dass man seine Karten möglichst schnell los wird. Was aber nur geht, wenn man gute Karten hat, dann kann man, wenn man an der Reihe ist, immer ablegen. Weil das Ziel ist, die Karten loszuwerden und dann hat man gewonnen. Wenn man gute Karten hat, dann kann man ablegen. Wenn man nicht ablegen kann, dann muss man eine zusätzliche Karte vom Stapel ziehen. Und je mehr Karten ich habe, desto schlechter sind meine Chancen zu gewinnen. Jetzt übertrage ich das mal aufs echte Leben und sage, wie oft haben wir auch nur schlechte Karten in der Hand. Karten, mit denen wir unser Leben nicht wirklich in den Griff kriegen, wirklich nicht gewinnen können. Karten, die uns das Leben vermiesen, die zum Beispiel da heißen Krankheit, Angst, Überforderung, was auch immer. Und wie gern würden wir diese schlechten Karten einfach nur ablegen können. Aber man kann ja schlechte Karten nicht ablegen. Im Gegenteil, man muss immer wieder neue Karten ziehen. Immer wieder eine neue Karte ziehen, die mich vom Gewinnen immer weiter wegkommen lässt. Und wenn du nun beim UNO-Spiel so ein schlechtes Blatt hast, dann kannst du nur noch auf eine Chance hoffen, nämlich auf einen ganz besonderen Spielzug, bei dem man dann alle seine Karten abgeben kann und die von seinem Nebenmann bekommt. Ich habe die Hand voller Karten, die gebe ich dann weiter. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich von meinem Nebenmann ganz wenige, vielleicht nur eine Karte. Dann sehen meine Gewinnchancen schon besser aus. Und genau dieser Spielzug ist die einzige Chance zu gewinnen in einem schlechten UNO-Spiel. Und es ist die einzige Gewinnchance in meinem Leben. Nämlich, dass ich alle meine schlechten Karten in einem Zug weggeben kann. Dass ich in einem Zug alle meine Sorgen, meine Ängste, mein Leid abgeben kann und von Jesus Christus, meinem Nebenmann, eine Karte bekomme, nämlich die Karte des ewigen Lebens. Die Karte, mit der ich mein Leben in einem Zug gewinne. Und mein Spielnachbar, ja, der hat ja für mich seine gute Karte abgegeben. Der bekommt jetzt die vielen neuen, schlechten Karten, mit denen er verliert. Das, liebe Gemeinde, ist mit dem Satz gemeint. Christus wird arm, damit ich reich werde. Jesus verliert für mich, weil ich ja all das, was mich beschwert, was mich verzweifeln lässt, abgebe an Jesus und von ihm das ewige Leben bekomme. Das genau ist es, was Paulus mit der Gnade meint. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wann eigentlich Weihnachten ist. Damit hatten wir ja angefangen. wann ist eigentlich Weihnachten? Hier ist von einem Termin auch nicht die Rede, haben wir schon gesagt. Aber trotzdem bringt uns das, was wir hier gehört haben, von Paulus weiter. Er schreibt ja an die Gemeinde in Korinth, ihr kennt die Gnade, ihr kennt die Gnade, dass Christus für euch arm wurde. Ja, an dem Tag also, an dem ich diese Gnade begreife und annehme, beginnt für mich Weihnachten. Das kann heute am 26. Dezember sein, das kann auch am 26. Juli sein, mitten im Hochsommer. Das kann in jedem Augenblick sein, wo ich das begreife und für mich annehme, dass ich all meinen Lebensmist Jesus aufhalsen kann und ich von Jesus das Geschenk des ewigen Lebens bekomme und teilhabe an der himmlischen Herrlichkeit. Dann ist Weihnachten, wenn du auch für dich sagen kannst, ja, Paulus, ja, auch ich kenne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ja, auch um meinetwillen wurde Jesus Christus arm, damit ich durch seine Armut reich bin. Wenn du diesen Satz nachsprechen kannst, dann ist Weihnachten für dich. Wenn du dieses Weihnachtswunder erkennst, dann geht über deinem Leben der helle Stern von Bethlehem auf. Wenn du von diesem Tausch weißt, dann zieht es dich mit all deiner Habe wie die Weisen aus dem Morgenland zu diesem Gott hin. Und wer diese Gnade begriffen hat, der stimmt wie die Hirten in den Jubel über den Retter mit ein. Gelobt sei Gott in Jesus, unserem Heiland. Amen. Und das singen wir jetzt, glaube ich, auch.